Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit den Gründerinnen von dem Berliner Fintech Topi gesprochen. Charlotte Palua und Estelle Merle haben eine Bilderbuchkarriere gemacht. Sie waren an der Elite-Uni Harvard mit Stationen bei den Tech-Unternehmen Apple und Tesla. Im vergangenen Jahr sind sie dann mit dem Fintech Topi gestartet, mit dem sie ein neuartiges Bezahlverfahren für Firmenkunden entwickelt haben. Prominente Geldgeber wie Index Ventures und Creandum setzen auf die beiden Gründerinnen. Über ihren Werdegang und die großen Pläne für Topi haben sie im Podcast gesprochen. Hi Estelle, hallo Charlotte, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Charlotte, als erstes würde mich mal interessieren, wann bist du heute aufgestanden?
7.15 Uhr.
7.15 Uhr, okay. Aber es ist gar nicht so früh. Ich hatte gelesen, dass du eigentlich die krasse Frühaufsteherin bist.
Nee, heute musste ich ja ausgeschlafen sein für den Podcast.
Okay, sehr gut. Aber du bist sonst normalerweise schon sehr, sehr früh wach.
Generell, ja, so früh jetzt auch nicht. Ich würde sagen zwischen 6 und 7.30 Uhr, 7.15 Uhr wahrscheinlich, ist das am späteren Spektrum.
Okay, das ist ja für Berlin schon relativ ungewöhnlich. Wie kommt das?
Ich glaube, ich habe mich dran gewöhnt in Kalifornien, als ich da noch gearbeitet habe, weil ich damals viel mit Deutschland gearbeitet habe. Das heißt, ich musste oft um 7 Uhr anfangen und bevor Apple remote war, bin ich natürlich auch immer von San Francisco nach Cupertino gependelt und da musste ich oft um 5 aufstehen, um eben den Bus um 6 Uhr in der Früh zu nehmen.
Okay. Und Estelle, heißt das, dass du irgendwie morgens auch schon die ganzen Mails von Charlotte bekommst, was alles zu machen ist am Tag?
Ja, die schicken uns, glaube ich, den ganzen Tag gegenseitig, also ob morgens oder abends. Aber nö, wir teilen uns das eigentlich sehr gut auf zwischen uns, aber auch mit dem Team.
Okay. Und generell versuche ich auch morgens aufzustehen, um Sport zu machen. Also das heißt nicht, wenn ich früh aufstehe, dass ich sofort anfange zu arbeiten, sondern versuche eine Stunde für mich zu haben, Sport zu machen und dann ausgeglichen ins Büro zu kommen.
Okay, und das mit dem Ausgeglichen kannst du auch bestätigen, oder?
Absolut, nee. Charlotte kommt dann morgens immer sehr energiegeladen ins Büro, vor allen Dingen, wenn sie Sport gemacht hat. Das ist super cool. Ich bin tatsächlich eher so ein Abendsportler, das heißt eher ein bisschen andersrum, aber nee, kann ich absolut bestätigen.
Okay, sehr gut. Ihr habt ja jetzt nicht so die ganz klassische Gründungsgeschichte eines deutschen Startups. Ihr habt euch in Harvard nämlich an der Elite-Uni kennengelernt. Andere kennen sich hier eher in St. Gallen oder an der WAU oder sowas kennen. Wie kam es dazu?
Sind ja auch Elite-Unis. Was macht eine Elite-Uni aus? Also wir haben uns in Harvard kennengelernt. Wir haben beide unseren MBA dort gemacht und haben uns dort befreundet, haben relativ viel Zeit zusammen verbracht. Vor allen Dingen auch, weil wir zwischen dem ersten und zweiten Jahr beide in San Francisco waren. Zwischen dem ersten und zweiten Jahr macht man ja auch ein Praktikum im MBA. Und das hatte Charlotte damals schon bei Apple gemacht und ich war bei Tesla in der Zeit. Und da haben wir ziemlich viel Zeit miteinander verbracht. Waren aber tatsächlich primär befreundet und wussten nicht, dass wir eines Tages gemeinsam Fintech haben würden. Das hat sich dann etwas später erst ergeben.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Okay. Wie erinnert ihr so die Zeit? Ist das wirklich so, wie man das aus den Filmen irgendwie kennt?
Also ich habe es geliebt. Es ist natürlich, man kriegt schon sehr viel mit. Also es ist intensiv. Anfangs dachte ich immer, es ist 2 Jahre Urlaub. Es ist schon, okay. Es ist schon intensiv, weil man hat viele Vorlesungen, wo man natürlich sich auch vorbereiten muss, wo man auch oft von Professoren, es nennt sich gecall-called wird, also wirklich aufgerufen wird, ohne dass man die Hand gehoben hat. Und natürlich sind die sozialen Aspekte auch ein großer Teil von der ganzen Erfahrung. Also man hat sehr viel Networking-Events, man reist auch sehr viel zusammen. Generell, ich habe die 2 Jahre wirklich sehr, sehr genossen, kann es allen empfehlen.
Aber habt ihr jetzt also auch so ein Netzwerk an Alumni, wo ihr die überall auf der Welt verstreut sind und wo ihr immer noch Kontakt haltet und die euch potenziell vielleicht irgendwie mal auch was helfen?
Ja, absolut. Also ich glaube, wir merken das jetzt gerade auch vor allen Dingen in unserer Gründungszeit, dass das Netzwerk unfassbar hilfreich ist und uns auch wirklich unterstützt. Einige von unseren Freunden aus dem MBA sind Angel-Investoren bei uns, sind Freunde von uns, die auch gegründet haben, sind Venture Capitalists, die uns dann auch beraten können. Also da merken wir jetzt wirklich schon die Breite und sagen wir mal Tragfläche des Netzwerks, und es macht auch unglaublich viel Spaß, da wieder anzuknüpfen und zusammenarbeiten zu können. Also das absolut.
Hm. Charlotte, du hast dann nach einer kurzen Zeit bei BCG, hast du dann richtig fest bei Apple angefangen. Was hat dich gereizt, da zu starten, und wie schwierig war es auch, da reinzukommen?
So kurz war die Zeit gar nicht. Also ich war knapp 2,5 Jahre bei BCG. Also ich hatte schon sozusagen vor dem MBA da meinen ersten Schritt in der Karriere gemacht. Danach war ich, wie Estelle gerade schon angesprochen hat, haben wir beide unseren MBA gemacht. Und während des MBAs machst du zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr ein Praktikum. Da habe ich mich damals bei Google und bei Apple beworben, weil ich wusste, ich würde gerne Tech und Silicon Valley ausprobieren. Und habe mich dann ultimativ für Apple entschieden. Da reinzukommen war ein relativer Prozess. Also für dieses Praktikum hatte ich 18 Interviews. Okay. Hatte auch ein Super Day in Kalifornien, wo ich aus Boston eingeflogen worden bin. Und hatte also wirklich relativ viele Interviews, was aber sehr gut war. Also es hat mir dann auch gezeigt, ich habe mit vielen unterschiedlichen Teams gesprochen. Alle strategie-related, aber bis sie wirklich auch ein Match gefunden haben, wo ich wusste, ich kann auch wirklich Wert beitragen, aber wo sie auch gemeint haben, okay, das wird uns jetzt helfen. Also ich fand den Interviewprozess eigentlich sehr gut. Und als ich dann angefangen hatte, kannte ich die meisten Leute schon.
Dann musstest du aber nicht nochmal 23 Stationen durchlaufen, oder?
Nee, für den Festeinstieg hat dann zum Glück meine 3 Monate Praktikum gereicht. Genau. Aber es war ja auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Zeit und auch mal wirklich so einen strukturierten Bewerbungsprozess zu sehen und zu durchlaufen, war echt gut. Wir mussten auch Case Studies machen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es der leichteste Interviewprozess war, den ich je hatte.
Okay, aber Leute, die jetzt bei Topi anfangen, müssen keine 18 Interviews machen.
18 Interviews für ein Praktikum? Nee. Wir interviewen in der Tat relativ viel und auch relativ hart. Also fast alle Rollen bei uns haben eine Case Study. Und wenn wir uns nicht auskennen, also wenn weder Estelle und ich einen Hintergrund in dem Feld haben, nehmen wir auch Experten rein. Also zum Beispiel, als wir unseren Chief Risk Officer eingestellt hatten, hatten wir auch unterschiedliche Experteninterviews, weil weder Estelle noch ich können irgendwie Risiko analysieren. Und nur in dem Fall, unser Chief Risk Officer kommt von Revolut und war da Head of Risk oder Head of Credit Risk, haben wir gemeint, okay, der Titel ist schon mal sehr gut und auch die Erfahrung ist gut, aber wirklich das Inhaltliche können wir gar nicht testen. Und deswegen haben wir viel von dem auch genommen. Aber auch, wo Estelle früher war bei VIA, hatten die einen sehr, sehr intensiven Interviewprozess. Also da haben wir, glaube ich, beide Best Practices rausgenommen.
Okay. Wie ist es so bei Apple zu arbeiten? Also man kennt ja zum Beispiel The Circle, der ja so von diesen amerikanischen Firmen inspiriert ist, auch ich meine, man kennt die Atmosphäre hier auch aus den Apple Stores. Wie hast du das wahrgenommen da?
Ich habe es geliebt. Also es war wirklich eine wahnsinnig tolle Zeit, wo ich unglaublich viel gelernt habe. Die Leute sind sehr, sehr schlau, sehr motiviert, alle auch getrieben, Sachen nach vorne zu bringen. Die Produkte sind natürlich toll. Ich bin immer noch großer Apple-Fan. Und auch die Arbeitsatmosphäre fand ich wirklich super. Es hängt ein bisschen davon ab, in welchem Team man ist. Also ich war in einem Commercial-Team, also jetzt nicht im Engineering-Team, offensichtlich mit meinem Hintergrund. Und genau, aber ich kann es wirklich jedem empfehlen. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht.
Mhm. Estelle, du warst dann nach deinem Studium 3,5 Jahre bei Goldman Sachs und später dann nochmal bei Scalable und Tesla. Was hat da die ersten Jahre deiner Karriere bestimmt? Wie kamst du diesen Schritten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also genau, ich habe ja Economics, also Wirtschaft in Oxford studiert und hatte dann überlegt, was mache ich als nächstes, und hatte mich dann mit verschiedenen Themen beschäftigt, wollte eine relativ breite Aufstellung und eine relativ analytische Rolle. Damals hatte mein Schwager zu mir gesagt, Goldman wäre auf jeden Fall ein guter Fit, weil laut ihm anything after will seem like a walk through the park, also so alles danach wird wie ein Spaziergang im Park sein, und weiß ich jetzt nicht, ob ich da mit übereinstimme, aber es war für mich halt eine coole Herausforderung, damals bei Goldman reinzugehen und meine ersten Schritte in der Karriere in der Finanzbranche zu machen. Also ich war 4 Jahre lang bei Goldman, habe dort auch viel im Asset Financing Bereich gemacht, also war in einem Structured Products Team, wo wir
was
mit
heißt vielen, das, genau?
Das ist ein Team, was mit Industriekunden zusammenarbeitet, alles von einem großen BMW bis hin zu einem kleinen Industriellen, und mit denen verschiedene Finanzierungslösungen im Endeffekt sucht für ihre Produkte, die sich dann meist entlang der Produktionskette befinden, finanziert werden, aber auch zum Beispiel Hedging-Strukturen, also wenn du Derivate nutzt, um die Preisschwankungen abzusichern in deinen Rohstoffen, die du nutzt. Genau, also das Team war ein super spannendes Team, was auf dem Trading Floor gesessen hat, aber verschiedene Rollen ausgefüllt hat. Da war ich 4 Jahre lang. Hat mir auch riesig Spaß gemacht, aber mir hat so ein bisschen der Produktfokus gefehlt. Also so ein bisschen das am Ende des Tages sagen zu können, hey, das ist so das, woran ich heute gearbeitet habe, und das nutzen auch Leute jetzt als Resultat davon. Und deswegen habe ich damals gesagt, ich gehe in den MBA, um mich ein bisschen neu zu orientieren. War eine Zeit lang bei Scalable, weil ich die Scalable-Gründer von Goldman kannte und auch sehr gern mochte und das super spannend fand, was die damals angefangen haben aufzubauen. Wurde ja auch ein ziemlich cooler Erfolg. War bei Scalable drin, war bei Tesla in einem Praktikum und habe mich danach dann entschieden, in der Mobilitätsbranche auch erstmal zu bleiben und für VIA das B2B-SaaS-Geschäft in Europa mit aufzubauen. Und VIA ist ein Mobilitätssoftware-Unternehmen, ursprünglich aus den USA. Und genau, also so kam bei mir dann so ein bisschen mehr der Produktfokus rein, und ich habe mich halt darauf fokussiert, im B2B-SaaS-Bereich unterwegs zu sein. Und ja, deswegen ist für mich jetzt Topi auch ziemlich spannend, weil es so ein bisschen Finanz und Technologie oder Finanz und B2B-SaaS vereint.
Was hast du zum Beispiel so von Tesla jetzt mitgenommen, an wie man es vielleicht nicht macht oder wie man es macht, an Dingen, die du jetzt gerne bei dir so umsetzen würdest?
Ja, spannend. Also ich habe aus den verschiedenen Stationen natürlich unterschiedliche Sachen mitgenommen. Jetzt von Tesla spezifisch gibt es natürlich eine sehr ehrgeizige Kultur, sagen wir mal so, oder halt sehr Resultate getrieben. Also das ist schon gut, sich immer mal wieder KPIs vorzunehmen und zu sagen, hey, wir wollen gewisse Ziele erreichen, wir wollen bis zu einem gewissen Datum irgendwo stehen. Das hat natürlich das Unternehmen sehr, sehr weit vorangebracht. Aber das hat für mich dann manchmal auch ein bisschen darin resultiert, dass die Kultur dann auch teilweise gelitten hat. Wir versuchen hier bei Topi eine gute Mischung zu erreichen zwischen einer hoffentlich erfolgreichen Firma und einer guten und Kultur, in der die Mitarbeiter auch Spaß haben.
Okay, man weiß auf jeden Fall immer, was der Chef gerade denkt und gerade macht, weil er twittert.
Das stimmt, man hat dann teilweise Neuigkeiten von Twitter erfahren und nicht unbedingt über die internen Management-Kanäle. Aber ja, ich glaube, Tesla ist ein super spannendes und wegweisendes Unternehmen weiterhin. Für mich ging es dann tatsächlich eher in etwas kleinere Unternehmen. VIA war damals so 200 Leute, als ich rein bin, und jetzt haben wir unser eigenes Unternehmen aufgesetzt. Das heißt, ich wollte eher so ein bisschen in kleineren und in Startups wirklich selbst arbeiten. Tesla ist ja inzwischen schon echt groß.
Ja. Ihr habt jetzt im vergangenen Jahr zusammen Topi gegründet, eine Firma, die sich auf das Bezahlen von Firmenkunden fokussiert. Was heißt das konkret? Also ihr bindet zum Beispiel Partner an, da gehört jetzt zum Beispiel der Apple-Verkäufer Gravis dazu, und Gravis kann dann über eure Software praktisch seine Geräte vermieten. Wie seid ihr auf dieses Modell gekommen?
Ich habe in der Tat, als ich bei Apple war, ich habe in einem Strategieteam wie jeder gute Ex-Berater angefangen. Und bin dann, hatte ich als eins meiner ersten Projekte, mir solche Sachen anzuschauen, also solche Hardware-Subscription-Programme anzuschauen. Und da habe ich diesen wirklich den Need gesehen, auch Player, die was Ähnliches, so wirklich eine technologische Plattform anbieten, um allen Firmen die Möglichkeit zu geben, Produkte monatlich zu zahlen und sich keine Gedanken mehr über die Produkte, über die Erneuerung der Produkte, um das Recycling der Produkte, noch Verkaufen von Altprodukten zu machen. Und daher kam die Idee.
Okay, und wie genau kann man sich das vorstellen? Also ihr seid dann praktisch bei Gravis als ein Button eingebunden, dann steht da irgendwie, willst du das Gerät mieten? Dann klickt man drauf und bezahlt dann monatlich einen bestimmten Preis und gibt es dann nach einer bestimmten Zeit zurück.
Genau, also im Endeffekt, was wir bauen, ist eine allumfassende Plattform, die es Händlern und Herstellern ermöglicht, ihre Produkte auf Subscription-Basis anzubieten. Was das bedeutet, weil solche Hardware-as-a-Service oder Subscription-Modelle sind relativ schwierig zu launchen, weil du viele Sachen brauchst. Also du brauchst einmal wirklich die digitale Einbindung, du brauchst aber auch ein Risiko-Scoring-Modell, du brauchst viele Integrationen.
Also das ist praktisch die Firmen gescored werden und geguckt wird, ob die dann tatsächlich auch die Gelder zurückzahlen.
Genau, richtig. Also ja. Da gibt es ein Risikoscoring-Modul, was du brauchst, also eine Technologie dahinter, die wir auch bauen. Du brauchst aber auch Integrationen mit verschiedenen Trade-In-Partnern. Charlotte hatte gerade schon Altgeräte erwähnt. Also du brauchst Trade-In-Partner, du brauchst Versicherung. Also du brauchst relativ viele Dinge, um so ein Businessmodell zu launchen. Und was wir im Endeffekt machen, ist, wir bauen die technische Infrastruktur dafür. Also im Endeffekt eine Plattform, die du dann einfach integrieren kannst, um das anbieten zu können als Hersteller oder Händler. Du hattest vorhin angesprochen, wie sieht es dann für den Endkunden aus? Das ist genau richtig. Also wir sind an verschiedenen Stellen integriert. Also einmal im E-Commerce-Bereich, da ist es dann wirklich eine ähnliche Integration wie in einem PayPal. Also es ist ein Knopf, Checkout mit Topi, und dann klickst du da drauf und kannst deine Geräte tatsächlich mieten. Andersherum aber sind wir auch in verschiedenen anderen Sales-Kanälen integriert. Also wir sind zum Beispiel auch, wenn du per E-Mail oder per Telefon bestellst, wird unser Angebot direkt über diesen Vertriebskanal integriert, und wir planen auch noch weitere Kanäle in den nächsten Monaten zu launchen.
Okay, aber diese zusätzlichen Services, die man braucht, also eine Versicherung, die ganze Kundenkommunikation, die wahrscheinlich ja der große Unterschied auch ist, dass man sozusagen, wenn man das Handy einmal verkauft, dann hat man nie wieder mit dem Kunden im Zweifel zu tun, außer in einem Garantiefall, und bei einem Mietfall gibt es ja vielleicht zwischendurch mal Rückfragen. Diese Kommunikation, die Versicherung und so weiter, das bietet ihr selber an oder das die Infrastruktur dafür?
Also wir sind die Plattform dafür, und ich glaube, was wichtig ist im Hintergrund, ist es relativ komplex. Für den Kunden ist es ganz einfach. Also wenn der Kunde wirklich jetzt auf mit Gravis uns als Bezahlmethode wählt, dann sieht er, also er wird einfach gescored, das geht relativ zügig, und dann kriegt er von uns eine monatliche Rechnung. Nach 3 Jahren kriegt er von uns eine E-Mail, aber auch von Gravis eine E-Mail, die sagen, hey, es ist Zeit, das für einen Upgrade, möchten Sie jetzt das Gerät zurückgeben, möchten Sie es rauskaufen oder möchten Sie es upgraden? Und dann sind wir, wie Estelle gerade schon erwähnt hat, eben mit Trade-In-Partner integriert. Also was uns wichtig ist, wir fassen das Gerät nie an. Wir sind wirklich nur die technische Plattform, die das macht. Und für die unterschiedlichen Bereiche, wie du gerade auch angesprochen hast, wie Versicherungen, Trade-In-Partner, die Kommunikation partnern wir mit anderen Providern. Kommunikation machen wir selber, aber offensichtlich nehmen wir da auch Software, die schon besteht. Also da fangen wir jetzt nicht an, unser eigenes Kommunikationstool zu bauen.
Okay, aber für Gravis, die müssen dann praktisch nichts weitermachen, oder?
Genau, für Gravis oder für alle Retailer ist es eigentlich wirklich ein Win-Win, weil jetzt können sie anfangen, ihren MacBook für 25 € im Monat beispielsweise anzubieten und kriegen aber das Geld von uns sofort. Also nachdem der Kunde geht durch den normalen Bezahlflow, also diesen Checkout-Flow, am Ende wählt er uns, und Gravis oder jeder Retailer kriegt von uns dann direkt das Geld dafür, und wir kümmern uns eben dafür, dass der Kunde monatlich bezahlen kann. Und hoffentlich kriegt dann Gravis nach 3 Jahren eben wieder den Kunden, der sich ein neues Gerät kauft.
Okay, aber das heißt, ihr nehmt alle Geräte auch auf, also ihr kauft die selber auch an? die gehören euch dann.
Ja, genau. Also derzeit ist das genauso. Wir haben aber verschiedene Refinanzierungspartner, mit denen wir da zusammenarbeiten. Also es kommt dann auch ein bisschen auf die Struktur des Vertrags an und wie das gelöst wird. Also manchmal treten wir dann im Endeffekt ein als Finanzierungspartner, wie jetzt zu Beginn. Gleichzeitig aber können wir es auch auf der Plattform so machen, dass Banken angeschlossen werden als Refinanzierungspartner oder tatsächlich der Verkäufer selbst Finanzpartner mitbringt, wenn die zum Beispiel schon eine Hausbank haben, mit der sie zusammenarbeiten. Also es gibt verschiedene Modelle, wie das gemacht werden kann. Und wir bauen im Endeffekt die Plattform so auf, dass es modular gelöst werden kann, je nachdem, wer der Verkäufer ist und was für Möglichkeiten die schon haben.
Okay.
Und was vielleicht noch ein Punkt dazu, was wir spannenderweise gerade auch sehen bei Kunden oder bei potenziellen Kunden ist, dass sie sagen, sie sind Hersteller selber, haben auch eine relativ große Bilanz oder Balance Sheet und sagen, sie würden gern selbst ihr Cash nehmen hierfür, aber sagen, sie können kein Risiko, kein Fraud. Fraud ist ein Riesenthema in dem Bereich und sagen, okay, können wir als Tobi auch ja deren eigenes Balance Sheet nehmen, was natürlich für uns auch geht. Also wir sind eigentlich relativ flexibel. Wir können alles, aber ich glaube, das Wichtige und auch Gute bei unserer Plattform ist, dass es wirklich komplett modular ist. Also wenn Kunden, die alle Sachen haben wollen von Refinanzierung, Risk-Scoring und so weiter, ist das möglich. Aber wenn die sagen wollen, nee, ich möchte eigentlich nur monatliches Billing oder ich möchte nur die Plattform zum Überblick haben, dann geht das auch. Also wir passen uns sozusagen auch unseren Partnern da an.
Mhm. Es gibt ja große Anbieter wie Groover und Everphone, die speziell für Handys und für Computer und sowas was Ähnliches anbieten, nur dass sie halt als Endkundenmarke auch auftreten zum großen Teil. Warum glaubt ihr, dass da euer Modell praktisch überlegen ist?
Ich glaube, ich will gar nicht sagen, dass es überlegen ist. Also ich glaube, wir haben einfach einen unterschiedlichen Ansatz, um dieses Problem oder um das anzugehen. Also ich glaube, was wir sehen, es gibt einen riesengroßen Markt, also und riesengroße Nachfrage dafür, Produkte monatlich zu bezahlen. Deswegen gibt es Firmen wie Grover, wie Everphone und so weiter. Wir haben genau diesen gleichen Shift gesehen bei Software, als es von License Software zu Software as a Service ging. Und wir glauben, das wird jetzt auch in dem Hardware-Bereich viel mehr passieren. Und was natürlich Grover, Everphone und so weiter machen, die haben eine sehr nischige Lösung gebaut. Also die haben dann bei Everphone Handys, bei Grover, für alle Electronics eben einen Händler oder einen Retailer auch gebaut, der diese gleichen Geräte als monatliche Zahlung anbietet. Was wir glauben, ist, dass es nicht nur für Electronics geht, aber wirklich für alle Bereiche, aber auch dass das bestehende Retailer, um wirklich nicht ihre Kunden zu verlieren, dass sie das als Zahlungsoption anbieten müssen. Weil es ist sehr klar, die Nachfrage besteht, sonst gäbe es nicht Firmen, die so groß und erfolgreich sind wie Grover und Everphone. Aber damit eben diese traditionelleren oder bestehenden Retailer die Kunden nicht dahin verlieren, brauchen sie eben Lösungen wie uns, dass wir eigentlich diese Retailer oder diese Händler enablen und denen wirklich helfen, das auch anzubieten. Also ich würde sagen, wir haben einen unterschiedlichen Ansatz. Wir versuchen mit Händlern, bestehenden Händlern zusammenzuarbeiten, dass sie ihren Kunden das anbieten können. Und was wir auf jeden Fall nicht machen werden, das ist uns sehr, sehr wichtig, ist, dass wir kein Händler selber werden und dass wir auch nie die Geräte anfassen, dass wir die nicht refurbischen, dass wir die auch nicht selber weiterverkaufen, sondern wir sind wirklich nur eine Tech-Plattform, die Händlern und Herstellern das erlaubt. Und das machen wir im ersten Schritt für Electronics aus multiplen Gründen. Im nächsten Schritt werden wir das auch für weitere Sachen oder für weitere Verticals anbieten.
Ich hatte gesehen, auf eurer Website waren dann irgendwie so Roboter zu sehen. Das ist ja trotzdem wahrscheinlich etwas, was man nicht demnächst im Online-Shop kauft als BMW oder als großes unterproduzierendes Unternehmen.
Genau, ja. Ja, nee, absolut genau. Deswegen, ich hatte vorhin kurz erwähnt, haben wir tatsächlich auch die verschiedenen Produkte, die in die verschiedenen Verkaufskanäle integriert werden können. Also so einen richtig teuren Roboter oder eine größere Bestellung gibst du nicht einfach mal so über einen E-Commerce-Store auf, sondern das ist dann schon über eine Beziehung mit einem existierenden Händler oder Hersteller und oft per Telefon Telefon oder halt auch per E-Mail dann verhandelt oder als Teil eines größeren Vertrags. Und da kommt tatsächlich unser Telesales-Produkt, also das Produkt, was halt im Endeffekt über diesen Offline-Kanal halt auch integriert werden kann, zugute. Also genau, das haben wir so aufgesetzt, dass wir im Endeffekt drei Vertriebskanäle angehen können. Der eine ist der Telesales-Kanal, der zweite ist der E-Commerce-Kanal und der dritte ist tatsächlich in-store, also auch wenn Geschäftstransaktionen im Store, also typischer High-Street-Store, abgewickelt werden, dass sie dann auch über unser System betreut werden können. Und so glauben wir halt, dass wir tatsächlich eine Lösung haben, die in die verschiedenen Industrien halt auch reingehen kann, die das halt nicht nur für Electronics machen kann, sondern auch für andere Asset-Classes wie Robotics oder wie andere.
Aber vielleicht auch noch da kurz hinzufügen, selbst bei Electronics brauchen wir oder glauben wir, dass es sehr wichtig ist, auch im Offline-Kanal eine Lösung anbieten zu können. Über 50% der Electronic Sales sind immer noch offline. Also Kunden, die wirklich anrufen und sagen, hey, kann ich ein Angebot hierfür haben? Und dann vergleichen sie ein bisschen. Ich glaube, wir oft natürlich, weil wir auch in dieser Startup-Bubble arbeiten, glauben, dass alles online passiert. Aber es gibt wirklich Mittelständler, die einfach immer noch E-Mail schreiben, die anrufen wollen und wirklich diesen persönlichen Kontakt auch suchen. Und deswegen ist auch wirklich das erste Produkt, was wir gelauncht haben, ein Telesales-Produkt. Auch wirklich, um diesen Markt zu bedienen und auch auf den Mittelstand einzugehen, weil wir glauben, es ist momentan noch groß, dieser Bereich ist noch groß. Ich glaube, der wird perspektivisch kleiner werden. Also ich glaube, mehr werden online gehen. Aber ich glaube, er wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall nicht weggehen. Und deswegen war es uns wichtig, Lösungen für alle drei Kanäle anzubieten.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Capital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Capital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Capital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.capital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Und auf der Händlerseite, was ist da praktisch euer Fokus? Ich meine, Gravis ist schon relativ groß. Da könnte man sich ja fragen, werden die größeren Händler das nicht perspektivisch selber anbieten?
Ja, das ist ein guter Punkt. Es ist unglaublich komplex. Also das merken wir auch. Wir sind jetzt 35 Leute hier. So ein Produkt aufzubauen ist nichts, was ein Händler relativ schnell machen kann. Also wie Estelle auch gerade erwähnt hat, mit diesen ganzen Integrationen, auch die Refinanzierungsstrategie. Händler haben auch nicht wie Hersteller die gleichen Margenprofile, dass sie sagen können, oh, kein Problem, ich finanziere das jetzt selber, sondern es ist wirklich relativ viel Aufwand und Arbeit. Das ist für die natürlich am einfachsten ist, wenn sie sagen, hey, sie integrieren mit Topi, kriegen das Geld wie gewohnt, wenn man mit einer Kreditkarte zahlt, wenn man mit Klarna zahlt, wenn man PayPal zahlt, also wirklich uns als Zahlungsoption, kriegen aber weiterhin die ganzen Kundendaten. Da mache ich mir, um ehrlich zu sein, gar nicht so große Sorgen, weil ich einfach weiß, wie komplex es ist, so ein Programm aufzubauen.
Okay.
Und das ist auch nicht das Feedback, was wir von Händlern bekommen.
Ja, tatsächlich. Das Feedback, was wir bekommen, ist, dass sie nach so einer Lösung schon ziemlich lange suchen und eigentlich da schon ewig auf einen Partner gehofft hatten. Und dadurch ist jetzt die Resonanz im Markt relativ, also ziemlich positiv, worüber wir uns sehr glücklich schätzen.
Also auch die Großen.
Korrekt.
Okay, das heißt, in den nächsten Monaten wird es da noch ein paar News geben, oder?
Ja, stay tuned.
Okay. Charlotte, du hast ja bei Apple auch zu diesem Thema, wie du vorhin gesagt hast, schon gearbeitet. Werden die nicht da irgendwie was auch in die Richtung selber machen? Ich hatte mal geguckt, die haben zum Beispiel so Leasing-Produkte, was öffentlich ist, was die Firmen zum Beispiel anbieten. Was wird da kommen?
Ich bin jetzt schon seit einem knappen Jahr bei Apple draußen, also kann gar nicht viel drüber sprechen, was jetzt momentan die Strategie ist und darf auch insgesamt kann ich leider nicht viel über Apple sprechen.
Okay, hast du irgendwelche NDAs unterschrieben, oder?
Genau.
Okay. Genau, ihr habt jetzt ja gerade 45 Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem von prominenten Geldgebern wie Creandum und Index. Was habt ihr mit so viel Geld vor? Ihr habt jetzt gerade gesagt 35 Leute. Was habt ihr damit vor?
Ja, genau. Also wir sind ziemlich happy über die Runde und schätzen uns da auch sehr, sehr glücklich, dass wir die jetzt so zusammenstellen konnten, wie sie passiert ist. Index und Creandum sind für uns unglaublich wichtige und gute Partner in der Zusammenarbeit bisher. Wofür wir das Geld nutzen? Also es ist tatsächlich der weitere Ausbau unseres Teams. Also wir stellen relativ viel derzeit ein, also auch vor allen Dingen auf der technischen Seite im Engineering-Team, aber auch in den anderen Teams, Product, Business Development oder ähnliches. Also es ist auf jeden Fall der weitere Ausbau des Teams geplant, um dann tatsächlich auch unsere Plattform weiter auszubauen. Also wir haben eben schon relativ viele Produkte besprochen. Wir haben relativ viel darüber gesprochen, was wir alles noch vorhaben und tatsächlich wie aufwendig es schon ist, so eine Plattform, eine technische zu bauen. Also das heißt, das Geld wird primär bei uns in den Ausbau des Produkts fließen, der natürlich nur geht, indem wir das Team weiter technisch ausbauen und dass wir halt im Endeffekt die strategischen Partnerschaften vertiefen, die wir haben, zum Beispiel die strategische Partnerschaft mit Gravis, aber auch mit anderen Retailern, die danach kommen.
Okay, aber es ist auch alles Eigenkapital?
Nee, also es sind 15 Millionen Eigenkapital und ca. 30 Millionen Fremdkapital. Es ist aber so strukturiert, dass wir das gesamte Geld im Endeffekt flexibel nutzen können. Also wir können im Endeffekt die gesamte Runde einfach auch für den Wachstum des Unternehmens nutzen oder für verschiedenste Dinge. Also da ist.
Aber das Fremdkapital ist auch da, um unter anderem die Geräte anzukaufen.
Genau, ja. Unter anderem, also es ist unter anderem für den Geräteankauf, aber auch für Wachstum, für andere Themen da. Also es ist ziemlich flexibel, wie wir das strukturiert haben und genau.
Wie war da am Markt so die Resonanz, was das Fundraising angeht? Weil es war in den letzten Monaten ja, gab es einige schlechte News, was die ganze Fintech-Szene angeht, und wie war es sozusagen da draußen zu sein und Geld einzusammeln?
Ja, ich glaube, wir sind natürlich, und dem sind wir uns natürlich auch bewusst, sehr privilegiert mit unseren Investoren. Also es war eine bewusste Entscheidung, als wir unsere Pre-Seed-Runde geraced haben, dass wir Investoren mit tiefen Taschen nehmen, also die wirklich auch mit uns mitgehen können. Das hat jetzt gut bei uns funktioniert, muss nicht immer funktionieren, aber von dem her hatten wir natürlich sehr, sehr viel Glück, und unsere bestehende oder Bestandsinvestoren Index und Creandum wollten halt auch nachinvestieren. Also deswegen haben Estelle und ich sind nie rausgegangen, haben eine externe Runde geraced. Also wir haben ein unglaublich gutes Verhältnis mit Creandum und Index beiden. Und als sie uns das angeboten haben, eben schon frühzeitig zu machen, haben wir gemeint, offensichtlich werden wir das mit denen machen. Und deswegen hatten wir, um ehrlich zu sein, gar nicht die Erfahrung, dass wir rausgegangen sind und Schwierigkeiten hatten mit dem Fundraisen, sondern sind eben bei Index und Creandum geblieben und fanden das wirklich für uns mit Abstand die beste Lösung.
Okay, aber man kriegt ja trotzdem wahrscheinlich aus dem Markt ein bisschen was mit, von befreundeten Gründerinnen und Gründern, von Business Angels.
Genau, also ja, natürlich kriegen wir das mit und haben wir auch uns sehr genau angeschaut und auch beobachtet. Aber ich würde sagen, was wir sehen, wir haben immer noch wahnsinnig viel Nachfrage von Investoren. Also ich glaube, seitdem wir unsere Pre-Seed-Runde geraced haben, haben sich 150 Investoren bei uns gemeldet. Wir haben offensichtlich nicht alle von denen getroffen, aber haben wirklich weiterhin viel Nachfrage gesehen. Ich glaube, ist natürlich dann relevant zu sehen, ob sie auch wirklich konverten. Zu dem Punkt kamen wir nie. Aber ich würde sagen, insgesamt Nachfrage, dass sie sich treffen wollten, dass sie das Programm oder unser Produkt spannend finden, da haben wir wirklich gar keinen Unterschied gemerkt. Und ich glaube, was wir auch gesehen haben, was nach wie vor wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist auch ein sehr, sehr starkes Team zu haben. Und da haben wir von vornherein echt sehr viel Zeit rein investiert, um das bestmögliche Team aufzubauen.
Das sagen wahrscheinlich alle, oder?
Das stimmt, aber unseres ist besonderes. Genau. Aber ich glaube, muss natürlich jeder sagen, aber für uns ist es eins der Punkte, die wirklich in dem Fundraising, glaube ich, auch sehr differenzierend ist.
Ja. Investoren denken ja relativ schematisch, quasi so Software as a Service als Bucket, sage ich mal, Fintech als ein Bucket. Wo seht ihr euch da eigentlich? Also wo, an welchen Stellen verdient ihr Geld und als was für eine Firma kategorisiert ihr euch eigentlich selbst?
Also wir sind auf jeden Fall ein Fintech und wir sind auf jeden Fall ein SaaS-Unternehmen. Also im Endeffekt, was wir anbieten, ist eine Hardware-as-a-Service-Plattform. Also im Endeffekt ermöglichen wir es halt den Unternehmen, ihre Produkte oder ihre Hardware as a Service anzubieten. Es gibt verschiedene Revenue Streams oder sagen wir mal Wege, in denen wir im Endeffekt Geld verdienen. Das eine ist tatsächlich, weil wir ja auch integriert sind wie eine PayPal oder so, es ist eine Transaktionsgebühr, die wir den Händlern berechnen. Aber wir haben auch andere Monetarisierungswege. Die kommen dann immer so ein bisschen darauf an, wie der Vertrag oder wie die Integration strukturiert ist, weil die ja modular ist. Also da kann es dann auch in Richtung von einer Integrationsgebühr gehen oder halt oder einfach nur Softwaregebühren.
Okay. Aber wie viel ist das denn beispielsweise, wenn man jetzt bei Gravis ein Handy kauft, wie viel sozusagen bekommt ihr dann da?
Die Details können wir dazu offensichtlich nicht preisgeben, aber so, dass wir mit den momentanen Unique Economics und dem Modell zufrieden sind.
Okay, alles klar. Diplomatische Antwort. Zum Schluss ist es immer noch so, dass wir so eine kleine Fragerunde machen, weil ihr als Gründerin immer auch so ein bisschen in die Zukunft schauen musst, wie sich die Welt allgemein verändert. Deswegen gibt es so ein paar Predictions-Fragen, die ich euch jetzt vorlese und wo ihr dann sagt, was ihr dazu denkt.
Okay. Klingt spannend.
Also erste Frage ist, in 18 Monaten ist die Deutsche Bank oder N26 mehr wert?
Gute Frage. Also, sag du zuerst.
Weil Max ist offensichtlich auch unser Angel Investor und deswegen müssen wir, glaube ich, für Max total routen. Also Team N26.
Okay. Ja. Nächste Frage ist, der Bitcoin-Kurs ist Ende des Jahres eher bei 0 oder eher bei 100.000? Im Moment ist er bei 22.000.
Ende nächsten Jahres, ich glaube tatsächlich, dass...
Ich meine Ende diesen Jahres.
Ende diesen Jahres, okay. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass wir das relativ schwierige wirtschaftliche Umfeld jetzt schon noch ein paar Monate, wenn nicht sogar ein, zwei Jahre sehen werden. Das heißt, ich würde sagen, tatsächlich im Bitcoin selbst Tendenz wahrscheinlich eher noch weiter nach unten. Heißt aber nicht, dass wir nicht an die Technologie dahinter glauben und da auch sehen wir ja super spannende Businessmodelle, die rauskommen. Aber ja, das ist jetzt Bauchgefühl.
Okay. Und letzte Prediction ist, Apple bringt seine Apple Card und weitere Fintech-Produkte in den kommenden 18 Monaten auch nach Deutschland.
Wissen wir tatsächlich nicht, aber ich meine, wenn sie das tun, dann ist das doch super spannend für den deutschen Markt und validiert irgendwo die verschiedenen Businessmodelle. Also vielleicht können wir die dann auch integrieren oder partnern. Also spannend, es bleibt spannend.
Sehr gut, alles klar. Dann vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.